echte Tiefe. Nicht nur im Mittelfeld, sondern auch bei deiner nächsten Reise. Entdecke solamente.com oder besuche unsere Travel Boutique in Essen-Kettwig. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Neues Jahr und es geht für Borussia Dortmund direkt wieder los. Der BVB fliegt ins Trainingslager. Ergibt das eigentlich Sinn? Welche Wintertransfers sind noch möglich? Darauf schauen wir und wir gehen auf eure Zuschauerfragen ein. Viel Spaß!
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen. Wir melden uns zurück nach unserer kurzen Weihnachtspause und möchten als erstes euch einmal ein frohes neues Jahr wünschen. Wir schauen heute einmal darauf, was in dieser Winterpause beim BVB eigentlich noch ansteht. Kleiner Spoiler, es geht ins Trainingslager. Und wir haben uns 4 eurer Fragen rausgesucht und werden die heute mal gemeinsam beantworten. Wir, das sind heute einmal BVB-Reporter Christian Wob. Schön, dass du da bist.
Hallo und ein frohes neues Jahr.
Dankeschön. Und ich, Linda Joy Sonnenberg. Und ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit, sondern legen direkt los. Ja, Christian, für dich geht es ja morgen schon in wärmere Gefilde. Ich habe mal nachgeschaut, die Vorhersage sagt 15 Grad. Kann man ganz gut machen, ne?
Ich war ein bisschen enttäuscht.
Hast du mit mehr gerechnet?
Es gab auch schon mal Jahre, da waren da 20 Grad und Sonne. Jetzt soll es ja ein bisschen regnen. Aber ich nehme das trotzdem mit, weil bei uns der Jahreswechsel war ja doch sehr, sehr kalt mit Frost. Den wird es dann nicht geben. Deswegen tun diese paar Tage dann in Spanien, das fühlt sich auch einfach ganz anders an, muss man einfach sagen. Ein bisschen mediterraner. Tut schon ganz gut im Januar.
Das stimmt. Für die, die es nicht mitbekommen haben, es geht für dich und für den BVB nach Marbella. Schön Spanien nochmal zum Jahresbeginn. Kann man machen.
Sie.
Es war ja so, dass der BVB letztes Jahr gesagt hat, okay, da wollen wir kein Trainingslager im Winter machen. Dieses Jahr haben sie sich wieder dafür entschieden. Es wurde schon angekündigt, es wird keine Testspiele geben. Öffentliches Training war man sich noch nicht so sicher. Was kriegt man als Journalist vor Ort eigentlich mit?
Nicht viel mehr, ehrlich gesagt. Also das wurde auch so angekündigt im Vorfeld, also dass man beim BVB sehr transparent mit umgegangen, nach dem Motto, ja, wir haben wirklich nur einen ganz, ganz kurzen Zeitraum und die Alternative wäre, wir sind hier in Brakel und bereiten uns ganz normal vor auf das erste Saisonspiel beziehungsweise auf den Bundesliga-Wiederbeginn und da würdet ihr auch nicht viel mehr mitbekommen. Also es war schon klar, dass es wahrscheinlich eine Medienveranstaltung pro Tag, also Training und oder Mixzone geben wird mit einem Spieler, möglicherweise noch ein Interview, dass man jetzt auch noch kurz vor Abflug sich nicht ganz sicher drüber. Deswegen, so viel kriegt man nicht mit, wie das vielleicht mal früher der Fall war. Ich kann es aber ehrlich gesagt auch ein bisschen verstehen, weil die Zeit ist ja wirklich sehr, sehr knapp da vor Ort.
Auf jeden Fall. Es geht jetzt am 2. los im Trainingslager. Am 9. ist schon wieder das nächste Bundesligaspiel, der Wiederauftakt. Jetzt haben wir es gerade schon gesagt, es gab letztes Jahr kein Wintertrainingslager, jetzt hat man sich für eins entschieden. Was sind eigentlich die Vorteile? Weil ich meine, du hast gerade schon gesagt, es ist eine sehr, sehr kurze Zeit. Es ist ja auch stressig so mit An- und Abreise, oder?
Ja, erstmal reisen die Profis natürlich sehr, sehr komfortabel und sie wohnen dort auch sehr, sehr komfortabel, keine Frage. Aber über Sinn und Unsinn von diesem Trainingslager kann man, glaube ich, sehr, sehr lange debattieren. Ich finde es erstmal legitim, dorthin zu fahren. Trainer Niko Kovac, das ist wichtig, die Mannschaft für ein paar Tage zusammen zu haben. Man kann da sicherlich nochmal an ein, zwei taktischen Sachen feilen, aber jetzt auch in 3 Trainingstagen nicht so intensiv. Also letztendlich will man das ja auch hier hinbekommen. Mhm. Du hast ja insgesamt einen Tag, der wegfällt aufgrund der Reise, weil der Flug darunter, das sind ja schon 3-4 Stunden mit Hin- und Rückfahrt zum Flughafen und sowas. Also das ist, da verlierst du schon viel Zeit, sitzt viel im Flieger. Deswegen gibt es schon sehr, sehr viele Negativpunkte rund um dieses Trainingslager. Aber du hast natürlich auch den Vorteil, nochmal zusammen zu sein mit der Mannschaft, taktisch zu arbeiten, aber auch als Team zusammen zu rücken. Das war, glaube ich, 2024, als der BVB zum letzten Mal in Marbella war, war das, glaube ich, wichtiger, weil da ist man ja doch sehr, sehr kriselnd durch in den Winter gerutscht. Jetzt ist das ein bisschen anders. Der BVB steht gut da in der Tabelle. Es geht eher nach oben. Deswegen, ja, Sinn und Unsinn dieses Trainingslagers, wie gesagt, großes Debattenthema. Ich bin nicht der größte Fan davon, muss ich sagen.
Weil du sagst, man könnte sich auch in Dortmund, im kalten Dortmund, gut vorbereiten und hätte dann nicht diesen Reisestress oder warum?
Ja, vor allem deswegen. Also ich habe vor Weihnachten ein Interview mit einem Sportmental Trainer geführt. Da ging es vor allem um Sinn und Unsinn von Winterpausen, um Regeneration, um mentale und körperliche Erholung. Und Tenor dieses Interviews war erstmal, dass Pausen im Fußball maßlos unterschätzt sind. Also du kriegst zwar natürlich über die Feiertage ein bisschen Ruhe rein, körperliche Ruhe vor allem, aber du kannst nicht abschalten. Und ich glaube schon, dass der Reisestress beim BVB zum Beispiel im Herbst und Winter ja so extrem ist, dass es eigentlich besser wäre, einfach ein paar Tage mal zu Hause Ruhe zu haben. Jetzt haben wir natürlich einen ziemlich kalten Winter, das war auch schon mal anders, da waren es dann ja vielleicht 3-4 Grad Unterschied im Vergleich zu Marbella, ob man dann überhaupt fahren musste, war da auch ein Thema. Jetzt hast du natürlich relativ große Temperaturunterschiede, also es gibt auch Vorteile, keine Frage, dahin zu fahren. Aber wie gesagt, ich habe auch manchmal so das Gefühl, ja, eigentlich wären die Profis dann doch gerne nochmal die 3-4 Tage länger zu Hause, um abzuschalten. Weil ich kenne das ja von den eigenen Reisen, dass du manchmal an einem Punkt angelandet bist, gerade jetzt in dieser Jahreszeit, wo du dir denkst, boah, jetzt noch eine Reise, ich würde jetzt lieber zu Hause im eigenen Bett schlafen, hätte irgendwie mein gewohntes Umfeld, meine Familie um mich herum, als dann in irgendwelchen Hotels in Spanien abzuhängen. Mhm. Klar, keine Frage. Da ist natürlich sehr, sehr schön und sehr komfortabel und luxuriös. Aber trotzdem überwiegt für mich die negativen Seiten von diesem Trainingslager. Mhm.
Wir hatten jetzt gerade auch schon gesagt, im vergangenen Januar hatte man sich ja dagegen entschieden. Das war ja eine Phase, wo extrem viel auch passiert ist beim BVB, Januar 2025. Wir hatten in unserer vergangenen Folge ja diesen Jahresrückblick und hatten da auch nochmal alles aufgedröselt. Und davor war man im Januar 2024 in Marbella vor Ort. Da war ja auch einiges passiert.
Ja, da ging es heiß her teilweise. Also ich habe mir mal die drei Namen Schein, Sancho und Brunner rausgeschrieben. Vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung. Das war der Winter, wo Nuri Schein zurück zum BVB kam. Jetzt noch nicht als Cheftrainer, das sollte den erst im Sommer folgen. Aber er sollte als Co-Trainer Edin Terzic unterstützen. Und heute alle wissen wir alle, dass diese Schattentrainerdebatte, die man beim BVB versucht hat, immer runterzuspielen, definitiv eine war. Also er hat danach dann auf Terzic gefolgt. Also es war schon so dieses erste Scheintraining, wie er da so aufgetreten ist. Da war der schon ja bossig unterwegs, würde ich sagen. Obwohl man natürlich auch sagen muss, dass Co-Trainer im Fußball bei Profimannschaften immer diejenigen sind, die quasi das Training organisieren. Es gab die große Debatte um die Sancho-Rückkehr, die ja das Umfeld sehr, sehr heiß herbeigesehnt hat, die sich aber so ein bisschen gezögert hat. Also Sancho kam ja nicht mehr nach Marbella, aber trotzdem stand sein Name, glaube ich, in jedem Artikel vor mir gefühlt. Ja, und Paris Bosa durfte zum ersten Mal vorspielen damals. Großes BVB-Sturmtalent, war U17-Weltmeister geworden. Ja, Trainingslager war dann aber nicht ganz so erfolgreich. Ich fand ihn jetzt in den Einheiten dort nicht so wirklich inspiriert. Hat jetzt auch nicht so dieses ausgestrahlt, was man eigentlich von einem Jugendspieler erwartet. Nach dem Motto, ich gebe alles, ich will mich aufdrängen, ich gehe den extra Meter, ich höre auf jede Silbe, die der Trainer sagt. Das war eigentlich genau das Gegenteil. Ja, und dann gab es natürlich noch diesen BVB-Rüffel, weil Brunner ausgebüxt ist, angeblich aus dem Mannschaftsquartier nachts, um Essen zu holen. Weiß ich nicht, ob es nicht vielleicht in diesem Luxushotel noch was gegeben hätte für ihn. Deswegen durfte er dann auch beim Testspiel nicht mitwirken, sondern musste individuell arbeiten. Also das waren auch nur ein paar Tage damals in Marbella, aber war schon gut was los.
Ja, jetzt 2 Jahre später, Nuri Schein ist nicht mehr Trainer beim BVB. Sancho ist auch gerade kein Thema und Paris Brunner auch nicht mehr. Alle so weg. Schnell kann es gehen im Profifußball. Ja, es ist ja auch, wie du gerade schon gesagt hast, es geht ja jetzt Schlag auf Schlag. Morgen ist die Abreise, dann am 8. ist die Rückkehr und am 9. geht es direkt weiter und man hat das Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Also wirklich auch ein sehr straffes Programm, kurze Winterpause hier.
Ja, ich stelle mir das halt auch wirklich schwierig vor. Du hast da 4-5 Tage in Spanien verbracht. Es fühlt sich irgendwie alles leichter an und schöner und ein bisschen wärmer. Ja, da kommst du zurück und spielst Freitagabend in Frankfurt. Wir haben jetzt noch keine Wetterprognose, aber ich rechne da jetzt nicht mit frühlingshaften Temperaturen.
Auf keinen Fall.
Da frage ich mich, ist das überhaupt, also kann so ein Profikörper das so gut umsetzen? Oder wäre es nicht besser, eher in der gleichen klimatischen Zone zu bleiben? Ich hatte da, wann war das Spiel? Ich glaube Ende November gegen Villarreal in der Champions League. Da habe ich mit unserem Spanien-Korrespondenten telefoniert und er sagte, das ist immer die ganz große Sorge von diesen spanischen Mannschaften, wenn sie im November und im Dezember nach Mittel- oder Nordeuropa müssen in der Champions League, weil die es einfach nicht hinkriegen, innerhalb von 2 Tagen sich zu adaptieren an dieses andere Klima. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Thema wird. Aber man wird sich das beim BVB sicherlich gut überlegt haben und die richtigen Schlüsse daraus ziehen.
Ja, am 10. Januar werden wir dann schlauer sein, nach dem ersten Spiel gegen Frankfurt dann wieder. Aber du bist, ja, wie auch schon gesagt, vor Ort und wirst uns dann ja von da auch Eindrücke schildern können, auf jeden Fall, wie es läuft. Sowohl in deinen Texten als auch bei Social Media wirst du uns ja mit Videos versorgen,
Plan,
die uns neidisch machen werden wahrscheinlich. Schön wieder im Sonnenschein, Herr Wob.
Ja, nur T-Shirts eingepackt.
Ja, ob das nicht mal ein bisschen zu motiviert war. Ja, aber ich würde sagen, jetzt machen wir einen Haken erstmal hinter das Trainingslager und kommen zu den Fragen, die uns mitgebracht wurden. Wir haben mal 4 Stück rausgesucht. An der Stelle auch schon mal Dankeschön für die Einsendungen. Und ich trage dir einfach mal die erste Frage vor. Es geht um die Abwehrsituation. Denkt ihr, dass Niklas Süle noch seine Chance bekommen wird, wo er jetzt wieder fit ist? Vielleicht eher zur Einordnung. Er war lange verletzt. Er hat gegen Gladbach dann wieder im Kader gestanden, in der Startelf gestanden und hat da ja einen wirklich sehr guten Auftritt hingelegt. Sie haben auch zu 0 gegen Gladbach gespielt, 2-0 gewonnen. Was denkst du? Ist er jetzt wieder so weit, dass man fest auf ihn setzen kann und sollte?
Die große Süle-Wende beim BVB war ja schon mehrfach Thema zuletzt. Ich kann es mir aber beim besten Willen nicht vorstellen. Ne? Natürlich, der hat viel gefehlt jetzt in der ersten Hälfte der Saison. Der wird seine Minuten bekommen in der Rückrunde, allein noch aufgrund der Personalsituation. Und weil er ja nachgewiesen hat, dass er immer noch ein sehr, sehr ordentlicher Bundesligaspieler ist. Aber ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass das der große Angriff auf den neuen Vertrag sein wird beim BVB. Also dafür war er zu weit weg, dafür sind die anderen auch zu gut. Er hat natürlich jetzt am Anfang der Rückrunde die Chance, weil Rami Benzebaini noch den Afrika-Cup spielt. Da ist ein Platz in der Verteidigung frei. Andererseits hast du mit Anselmino, Schlotterbeck, Anton und Can auch 4 richtig gute Innenverteidiger, die ja auch über weite Strecken der Saison überzeugt haben. Deswegen, also Süle ist Herausforderer, klar. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er am Ende als Sieger aus dieser Herausforderung hervorgeht.
So, auch mal abwarten. Ich meine, wir hatten beim BVB auch immer mal schon diese Situation, dass es dann auf einmal sehr viele Verletzte gab. Aktuell sieht es ja sehr gut aus, aber das ist natürlich auch mal ein Faktor, der noch mit reinspielen könnte irgendwann.
Ja, da kam, ich meine, die Winterpause kam für den BVB da jetzt zum richtigen Zeitpunkt. Wenn wir uns erinnern, dass Anton und Anselmino gefehlt haben, das war ja überhaupt nur der Grund, warum Süle dann in die Mannschaft gerückt ist. Aber natürlich kann das wieder passieren, es können Sperren kommen. Also auf Süle wird sicherlich das eine oder andere Spiel zukommen, der wird gebraucht werden, keine Frage. Und der muss dabei eigentlich auch abliefern. Ich meine, er verdient 14 Millionen angeblich beim BVB, ist der absolute Topverdiener damit. Da musst du eigentlich auch erwarten können, dass der von jetzt auf gleich dann seine Leistung zeigt, wenn er fit ist, keine Frage. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass du nochmal den großen Angriff startet.
Der
Vertrag läuft ja auch aus jetzt im Sommer. Also kann ich mir
einer der Verträge, die auslaufen.
Einer der vielen.
War ja auch schon Thema hier bei uns in den Talks, dass da im Sommer ja wirklich einiges noch passieren wird wahrscheinlich. Apropos passieren, eine fantastische Überleitung zu unserer zweiten Frage. Da geht es nämlich um das Thema Winterwechsel. Wird etwas beim BVB passieren? Stichwort Fabio Silva, Karim Adeyemi.
Also Sebastian Kehl hat ja relativ deutlich gesagt, dass er mit Fabio Silva plant und dass er keinen Anlass sieht, ihn abzugeben. Und davon gehe ich auch aus, zumal er gebraucht werden wird. Du hast uns nur Guirassy im Kader als klaren Stürmer. Also Fabio Silva ist ja derjenige, der jetzt den Durchbruch schaffen kann, schaffen muss, auch mit Blick auf die WM. Der braucht dringend Spielpraxis. Es ist ja nicht gesagt, dass der, wenn er jetzt den Verein wechselt, dann da plötzlich seine Minuten sammelt ohne Herausforderer. Und er müsste ja auch erstmal eine gleichwertige Alternative zum BVB bekommen. Also es ist ja schon ein Mehrwert, wenn du beim BVB überzeugst, mit Blick auf die WM als woanders. Deswegen glaube ich, dass es für alle Beteiligten auch absolut sinnvoll ist, dass Silva beim BVB weiterhin spielt. Es gibt überhaupt keine Gedanken, ihn abzugeben. Bei Adeyemi auch nicht. Natürlich musst du da immer rechnen, dass irgendeiner um die Ecke kommt und eine wahnsinnig hohe Ablöse für diesen Spieler hinlegt, weil der große Qualitäten mitbringt. Das kann natürlich passieren, aber dann ist es Abwägungssache beim BVB, ob du das Geld nimmst, ob du auf den Sommer wartest, weil der garantiert ja schon richtig viele Punkte in der Rückrunde. Deswegen kann ich mir da nicht vorstellen, dass man ihn abgeben möchte. Ich rechne sowieso eher mit wenig Transferbewegung und wenn dann sehr klein. Also Cole Campbell, Julian Duranville, das sind die beiden Talente, die weg wollen. Möglicherweise ergibt sich jetzt schon ein halbes Jahr vor Vertragsende eine Möglichkeit bei Salih Özcan, dass er irgendwo anders unterkommt. Aber die großen Transfers wird es, glaube ich, auf der Ein- und also auf der Zugangs- und auf der Abgangsseite beim BVB in diesem Winter nicht geben.
Man muss ja sagen, dass bei Karim Adeyemi auch immer so ein gewisses Grundrauschen herrscht rund um ihn als Person, sowohl als Spieler als auch Privatperson. Und dass der immer wieder vorkommt, dass da irgendwie Indizien gesucht werden oder geschaut wird, möchte er weg, möchte er selber weg, wird er vielleicht abgeworben. Da ist ja eigentlich immer irgendwas im Gespräch.
Natürlich, das gehört zum Spiel dazu. Naja, es gab ja auch den einen oder anderen Beraterwechsel zuletzt. Er ist jetzt bei Jorge Mendes, auch ein absoluter Profi auf seinem Gebiet. Der Vertrag läuft 2027 aus. Es geht gerade um eine mögliche Verlängerung des Vertrages. Natürlich wird da mit allen Mitteln gespielt und versucht, die eigene Marktposition zu stärken. Und da helfen natürlich auch solche Abwanderungsgerüchte weiter. Aber gerade liegt nichts Konkretes auf dem Tisch. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass Adeyemi beim BVB bleiben wird.
Du hast jetzt gerade auch schon die Talente angesprochen. Das ist nämlich auch unsere dritte Frage. Julian Duranville, wird er noch eine Chance beim BVB bekommen oder nicht?
Ich würde es mir sehr, sehr wünschen, weil ich ihn für einen fantastischen Fußballer halte. Scheint jetzt aber so, dass er die Möglichkeit sucht, woanders seine Minuten zu sammeln. Der BVB möchte ihn aber nicht abgeben, zumindest nicht permanent. Also eine Leihe wäre, glaube ich, für alle Beteiligten sinnvoll zu dem jetzigen Zeitpunkt, weil er eben bei Kovac keine Rolle spielt. Ich kann das in gewissermaßen nachvollziehen, weil es da eben auch einen disziplinarischen Vorfall gegeben haben soll, weil es so diese Duranville-Position des klaren Flügelspielers laut Kovac nicht gibt. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass so jemand dem Kader sehr, sehr gut tut und dass der auch im Gegensatz zu Adeyemi und Bayer zum Beispiel richtige klassische Flügelspieler sind. Kovac hat mal gesagt, er sieht Duranville eher als Achter. Davon hat der BVB genug. Da spielt er keine Rolle. Deswegen, Duranville ist jetzt zurück. Der braucht jetzt seine Minuten, auch um dem BVB zu helfen oder um den Marktwert zu steigern, dass man ihn irgendwann mal für viel Geld verkaufen kann. Und die Regionalliga, wo er jetzt kurz vor Weihnachten gespielt hat, ist halt auch nicht sein Niveau. Da kann er sich nicht weiterentwickeln. Das ist natürlich Erwachsenenfußball, aber das ist ein Gepöle, ein Getrete. Das ist nichts, wo ein Nationalspieler Belgiens, das ist er ja bereits, etwas zu suchen hat. Also Duranville muss zwingend jetzt in den nächsten Monaten den nächsten Schritt gehen. Ich hoffe, dass es langfristig nach wie vor beim BVB sein wird, eben weil ich ihm sehr gerne zuschaue, weil er diese Verspieltheit mitbringt, dieses besondere Etwas, ein bisschen dieses Sancho-Phänomen. Das ist ja auch etwas, was dem BVB-Kader fehlt und was die Fans unbedingt sehen wollen. Und Duranville wäre so jemand, der das verkörpert. Aber er muss eben nachweisen, dass er es wirklich kann. Also das Potenzial ist gigantisch, der Körper hat bisher nicht mitgemacht. Er ist jetzt halt in einer ganz, ganz entscheidenden Karrierephase.
Das ist ja auch genau das Problem, was wir auch hier schon in der Talkfolge mal angesprochen hatten, dass die Differenz zwischen der ersten Mannschaft und der zweiten Mannschaft mit erster Liga und ambitionierten ersten Liga und Regionalliga einfach auch viel zu groß ist. So kannst du ja ganz, ganz schwer auch nur die Talente halten. Wir haben, glaube ich, in der vorletzten Folge war es ja auch über die Talente gesprochen, die aus der A-Jugend kommen. Wo parkt man die dann? Kann man die schon zu den Profis packen? Kommen sie da dann nicht auf ihre Spielminuten? Packt man sie in die Regionalliga? Schwierig. Du hast ja, glaube ich, schon letzte Woche einen Text gemacht zum Thema Leihspieler. Wie läuft es eigentlich für die Leihspieler? Hast da über Kjell Wethjen und
Diandra May.
Kurz war der Vorname entfallen, geschrieben. Genau, sowas kann natürlich auch eine Option sein, wenn man sagt, man möchte den Spieler weiterhin an den BVB binden, aber er braucht ja Spielminuten, wie du es gerade schon gesagt hast.
Das ist tatsächlich ein Riesenthema und es muss auch erstmal jetzt ein Verein kommen, der dieses Gesamtpaket bietet, der dir Spielpraxis garantiert, der ambitioniert ist, der einen ähnlichen Fußball wie der BVB spielt, den musst du jetzt erstmal finden. Also es wird sicherlich in der zweiten Liga Vereine geben, die jemanden wie Duranville gebrauchen können. Also alle eigentlich. Aber bringt es dann was, da in der zweiten Liga rumzukicken? Bringt es dir was, zu einem Abstiegskandidaten in der Bundesliga zu gehen? So Belgien oder Holland vielleicht, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Als offensivfreudiger Markt, als Liga, die auf Talente setzt. Aber da sind es dann auch wieder die Vereine wie PSV, wie Feyenoord, wie Ajax, die da in Frage kommen. Und welches Interesse haben die, einen Spieler vom BVB auszubilden, ohne Möglichkeit, ihn danach fest zu verpflichten? Das ist ja dieselbe Falle, die der BVB auch mit England-Transfers zum Beispiel hat. Deswegen ist das nicht so leicht, wie man sich das vorstellt, vielleicht für Duranville den optimalen Entwicklungsort zu finden.
Aber du kannst dir schon vorstellen, dass es eher in die Richtung geht, als dass man sagt, er bleibt weiterhin fest im BVB-Kader?
Das weiß ich nicht. Also der Wunsch ist ja klar hinterlegt, dass er was anderes machen möchte. Mhm. Natürlich hast du als Verein dann immer die Hoheit, ihm dann zu sagen, nee, du bleibst. Ob das dann mittelfristig der richtige Weg ist oder der klügere Weg ist, das glaube ich dann eher nicht. Deswegen ist es schon optimal im beiderseitigen Einvernehmen, wie es immer so schön heißt, da eine Lösung zu finden.
Genau, also das Thema ist ja auch eins, was wir schon hatten, dass man nicht mehr selber sich die Leute ausbildet und ranzieht, sondern dass man halt die jungen Talente für viel Geld von außerhalb holen muss. Was ja auch lange Zeit nicht die Marke war, zu der der BVB sich entwickeln wollte und auch nicht das, wo man künftig hin will, sondern es soll ja wirklich aus der eigenen Jugend eigentlich am besten kommen. Aber klar,
das braucht Zeit.
Langer Schritt, genau.
Das ist das Problem. Ja, und ich kriege das ja auch selber in meinem Umfeld mit, dass auf Duranville immer besonders geschaut wird, weil der eben genau diese Attribute verkörpert, die ich gerade genannt hatte. Und eigentlich war man ja beim BVB davon überzeugt, beziehungsweise hat gehofft, dass jetzt alles besser werden würde. Der hatte Wachstumsschwierigkeiten, was zu Muskelproblemen geführt hat. Kann normal sein oder kann passieren in diesem Alter, mit 18, 19 Jahren. So, und dann kommt natürlich dieser herbe Rückschlag, diese Schulterverletzung, die überhaupt nichts mit Wachstum und Muskeln zu tun hat, sondern das war halt einfach unglücklich in diesem völlig irrelevanten WM-Viertelfinale im Endeffekt. Klar, es ging um viel Geld und Prestige, aber es war kein wichtiges Spiel so. Und dann fällt er da auf die Schulter, fällt wieder ein halbes Jahr aus. Das ist natürlich unfassbar bitter. Deswegen, ja, man hofft einfach, dass er es jetzt irgendwie gebacken kriegt.
Auch da sind wir gespannt, was jetzt dann künftig noch passiert. Unsere vierte Frage ist ein ganz anderes Thema. Und zwar wurde uns geschrieben, mich würde interessieren, was ihr zum gegenwärtigen Aktienkurs sagt. Eigentlich geht es dem BVB wirtschaftlich gut, sogar so gut wie nie zuvor. Und trotzdem schwächelt der Kurs, befindet sich im Rückwärtsgang auf einem sehr niedrigen Niveau. Du nickst schon.
Ja, das stimmt. Also die einfache Antwort ist, die wissen es selber nicht. Weil es ja erstmal nach einem Widerspruch völlig zurecht klingt. Es läuft sportlich, finanziell steht der BVB gut da, aber diese Kurve geht einfach nicht nach oben. Und ich erinnere mich an eine, ich weiß nicht, ob es eine Aktionärsversammlung war oder eine Bilanzpressekonferenz mit Hans-Joachim Watzke, wo er auf seine Vita als Geschäftsführer zurückgeblickt hat. Und dann, ich paraphrasiere jetzt, sagte, dass das das große Versäumnis ist, dass er es einfach nicht geschafft hat, in dieser Zeit, wo es um Pokale ging, wo der BVB unter die Top 8 in Europa gekommen ist, wo er zweimal im Champions-League-Finale stand, dass sie es einfach nicht geschafft haben, diesen Aktienkurs nach oben zu treiben. Sie haben sich da Expertisen reingeholt von Analysten und haben auch wirklich keine Antwort darauf bekommen. Vielleicht ist es jetzt einfach, ist der Status quo einfach der realistische fürs Fußballunternehmen Borussia Dortmund, denn wir wissen alle, die Aktie am Anfang, die war völlig überbewertet, die ist ja in den Keller gerauscht bis zum geht nicht mehr, wurde verscherbelt. Ja, und jetzt hat sie sich da halt eingependelt. Vielleicht ist es der normale Aktienkurs für so einen Verein wie den BVB, der möglicherweise auch einfach an der Wachstumsgrenze angelangt ist.
Ist ja irgendwie ein bisschen sinnbildlich auch für was wir auch hier schon oft thematisiert haben, mit dem, wie sieht der BVB sich selber und wie kann man ihn gerade einschätzen, wenn es jetzt um das Sportliche geht. Und so ist das ja vielleicht auch ein bisschen bei dem Aktienkurs. Man hat sehr hoch angesetzt, ist dann tief gefallen, hat sich jetzt auf ein Niveau eingependelt, wo man sagen kann, das ist in Ordnung, aber nicht das, wo man eigentlich hin möchte.
Ja, ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich bin jetzt kein Börsenexperte, also ich kenne mich dann wirklich nicht gut aus mit Kurse und sonst was. Ich kann nur wiedergeben, wie man bei BVB zu diesem Thema steht und Mutmaßungen abgeben. Deswegen, das Schwierige ist, es gibt ja auch recht wenige Vergleichswerte. Also von Fußballunternehmen, die an der Börse sind, gerade in Deutschland, wo du einen regulierten Markt hast durch 50+1, durch stagnierende TV-Gelder. Vielleicht gibt es nochmal so einen Boost, wenn aufgrund von internationalen TV-Erlösen durch so Streaming-Dienste wie Paramount und Netflix, wenn da noch mehr Geld in diesen Fußball gepumpt wird, dass es dann auch irgendwann Auswirkungen auf den BVB-Kurs hat. Sportliche Erfolge, wissen wir, sind auch immer Punkte, wo das Ganze nach oben ausschlägt. Aber das ist auch die große Herausforderung einer neuen Geschäftsführung, das konstant auf einem hohen Niveau einzupendeln, diesen Kurs. Ob es dann gelingt, bin ich jetzt skeptisch. Nicht, weil ich es weiß, aber einfach aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre, wo man eben alles dafür getan hat, vermeintlich, um diesen Kurs zu stabilisieren und nach oben zu treiben, aber es dann einfach nicht geschafft hat.
Wir sind auch da gespannt. Das waren die
Gut,
vier...
Gut, dass wir keinen Börsenpodcast machen müssen.
Ach, Gott sei Dank. Ja. Wer weiß, vielleicht wären wir da auch sehr talentiert. Okay. Das waren tatsächlich die vier Fragen, die ich dir mitgebracht habe. Wie gesagt, ich fand die Mischung eigentlich sehr schön, dass wir einmal auf das Sportliche schauen, auf die Talente einmal gucken und dann aber auch noch eine Frage etwas außerhalb von diesem Sportlichen mit dabei haben. Und damit sind wir auch schon am heutigen Ende angelangt.
Und gerne mehr davon. Also ich kann nur Leute ermutigen, weiterhin Fragen einzusenden. Wir versuchen sie zu beantworten. Ja. Und freuen uns auch dann immer über die Interaktion und Feedback.
Ja, gerade auch, wenn du jetzt vor Ort bist, ne, im Trainingslager, also wenn da irgendwie Fragen kommen, da sind wir auch sehr offen, dass ihr uns da irgendwas reinschickt, wenn ihr Fragen an Christian habt, wenn ihr generell Fragen hier zum Talk habt, wenn ihr Fragen zum BVB habt, alles immer gerne in die Kommentare oder bei Instagram, da sind wir auf jeden Fall für euch da. Also, du sahst aus, als wolltest du noch was sagen, aber...
Ich wollte nur das noch ergänzen. Jetzt überlasse ich dir wieder das Spielfeld.
Dankeschön. Genau, und damit, wie gesagt, kommen wir zum Ende unserer ersten Folge in 2026, von denen es ja ab jetzt auch wieder wöchentlich mehrere von uns geben wird. Und dir wünschen wir erstmal ein schönes Trainingslager.
Vielen Dank.
Einen guten Flug. Wie gesagt, ein bisschen Neid auf die wahrscheinlich 15 Grad, aber...
Ich freue mich auf die Tapas.
Du wirst uns da ja gut mit Content auf jeden Fall versorgen. Und an euch, wie wir gerade schon gesagt haben, schreibt uns gerne in die Kommentare, meldet euch bei uns. Wenn ihr auch Themenvorschläge habt oder wenn wir irgendwas mal näher für euch beleuchten sollen, dann sagt da gerne Bescheid. Und dann freuen wir uns.
Mich würde nur interessieren, wie die Leute zu Hause das Trainingslager, diese Trainingslager-Debatte wahrnehmen.
Das ist ein guter Hinweis.
Das könnte man ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben.
Ja, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Wir sind hier ein bisschen zwiegespalten, also man sieht die Vorteile auf jeden Fall, aber es ist auch, man kann drüber diskutieren auf jeden Fall. Wenn ihr da irgendwie auch eine Meinung zu habt, schreibt sie uns auch gerne, da sind wir auch sehr interessiert. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, guten Start ins neue Jahr.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport. Echte Tiefe, echte Liebe. Das gilt für den BVB und fürs Reisen mit Solamento. Alle Infos gibt's auf solamento.com. Wir und über 450 Reiseberater drücken dem BVB die Daumen. Bis zur nächsten Folge und hoffentlich bis bald bei uns.